Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
Und dazu herzlich willkommen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik gewinnt eine rechtsextreme Partei eine Landtagswahl. In Thüringen mit 32,8% der Stimmen und 32 Sitzen im Parlament hat die AfD sogar eine Sperrminorität und kann Verfassungsänderungen blockieren und auf die Justiz entscheidenden Einfluss nehmen. Damit ist sie ihrem erklärten Ziel, von Ostdeutschland aus das gesamte Land politisch umzukrempeln, ein großes Stück näher gekommen. Darauf müssen nun alle anderen Parteien reagieren. Das System muss sich verändern, das ganze Land, wer muss mit wem reden und regieren, diskutieren wir heute im Wortwechsel. Mit Stefan Detjen, dem Leiter des Deutschlandfunk-Hauptstadtbüros, mit Sabine Kropp, Politikwissenschaftlerin von der Freien Universität Berlin und Werner Patzelt, ebenfalls Politologe und Forschungsdirektor des regierungsnahen ungarischen Thinktanks MCC in Brüssel. Herzlich willkommen an Sie alle. Meine Frage an Sie gleich zu Beginn: Ist Deutschland nach diesen Wahlen, Frau Kropp, ein anderes Land geworden?
In gewisser Weise schon, denn das hat Signalwirkung, dass eine rechtsextreme Partei als stärkste Kraft aus Landtagswahlen hervorgeht in Thüringen. Man kann auch vielleicht hinzufügen, dass die Institutionen unserer Konsensdemokratie, die ja sehr stark auf Ausgleich und auf Kompromiss ausgerichtet sind, durch das Aufkommen der AfD und jetzt vielleicht auch des BSW eben unter Druck gekommen sind. Also da werden viele Selbstverständlichkeiten in Frage gestellt und insgesamt ist das Parteiensystem in einer Entwicklung, die teilweise erinnert an das, was manche ost- oder mittelosteuropäische Länder durchlaufen haben. Es ist stärker zerklüftet und wir können eben Kompromisse so nicht mehr so wie in den vergangenen Jahren, nämlich vor allem durch Verteilungspolitik herstellen.
Ich verstehe Sie so, keine Zäsur, aber ein Prozess, der ja gerade stattfindet und tatsächlich in etwas Neues mündet.
Genau, also wir werden das, glaube ich, noch sehen oder vielleicht auch auf die bundespolitischen Auswirkungen zu sprechen kommen, die ja durchaus im Augenblick schon beobachtbar sind.
Herr Patzelt, wie sehen Sie es von Brüssel aus als ebenfalls Politologe der konservativen Richtung? Sind wir schon in einem anderen Deutschland angekommen?
Das glaube ich nicht. Es ist eben ein Wandel, wie er sich im politischen System und im Parteiensystem und in politischen Kulturen vollzieht. Manchen Wandel begrüßt man, manchen Wandel bedauert man oder versucht ihn aufzuhalten. Und wir sind in einer neuen Lage, aber eine Zäsur hier zu sehen, das halte ich dann doch in historischer, auch in zeithistorischer Perspektive für etwas übertrieben.
Stefan Detjen, das andere Land, wie stellt es sich da in der Bundespolitik? Es gibt Nachrichten heute, dass die Ampel wackelt, spätestens nach der Brandenburg-Wahl möglicherweise beendet wird.
Ja, die Auswirkungen dessen, was wir da sehen und was ich als Teil einer tektonischen Verschiebung bezeichnen würde, die wir nicht nur in Deutschland sehen, sondern die ja ein globales Phänomen ist. Aber die Auswirkungen sehen wir natürlich auf der Ebene der Bundespolitik. Der Druck auf die Regierungskoalition, auf die Ampelkoalition, der ohnehin sehr groß war, der Druck auf ein ermattetes, in sich zerstrittenes und erschöpftes Regierungsbündnis ist jetzt noch einmal gewachsen. Es kommen in den nächsten Wochen sehr schwierige Diskussionen ohnehin auf dieses Regierungsbündnis zu. Zunächst mal, was den Haushalt angeht, dann was dieses von der Spitze der Koalition beschlossene Sicherheits- und Migrationspaket angeht und jetzt zusätzlich nochmal von der Union verschärft die Forderung, in der Migrationspolitik nochmal eine Maßnahme zu ergreifen, die seit langem zu den umstrittensten Maßnahmen in Deutschland und Europa gehört, nämlich die Zurückweisung von Schutzsuchenden an den deutschen Außengrenzen. All das sind Bruchpunkte für dieses Bündnis und da werden wir vielleicht noch drüber sprechen, wenn wir diese aktuelle Diskussion über die Zurückweisung von Flüchtlingen von Schutzsuchenden an den Außengrenzen sehen, dann ist das schon auch eine neue Qualität, denn da geht es nicht um eine einzelne Maßnahme, die man richtig oder falsch finden kann, sondern da geht es um die Architektur des europäischen Rechtssystems, die da im Augenblick auch von Deutschland aus in Frage gestellt wird.
Sie ziehen den ganz großen Bogen. Bleiben wir auf jeden Fall nochmal jetzt in Deutschland. Angesichts der Reaktionen auf diese Landtagswahlergebnisse, es ist ja keine Bundestagswahl gewesen, dennoch, es strahlt ab und zeigt auch, wie zerstritten die Ampel ist und wie wenig Rückhalt sie in der Bevölkerung offensichtlich hat. Frau Kropp, sind wir im Moment in einer Situation, wo auch seitens der Demokraten, ich meine jetzt vor allen Dingen die Union, Öl ins Feuer gegossen wird, dass so ein eine Art Panikmache passiert, dass sich alles auf die Migrationspolitik konzentriert?
Ja, das war in den Landtagswahlen das Thema schlechthin, also Migrationspolitik, Zuwanderung. Und was wir sehen, ist im Augenblick, dass die Parteien sehr panisch reagieren, sowohl im Bund die Ampel als auch teilweise dann eben in den Ländern. Wir dürfen ja nicht vergessen, für manche verzögerte Abschiebungen oder für die Maßnahmen sind ja auch die Länder, die Landesregierungen zuständig. Da sitzt die CDU mit im Boot. Und man muss versuchen, jetzt in irgendeiner Form ein Maßnahmenpaket zu schnüren. Der Zeitdruck ist groß. Es stehen die Landtagswahlen vor der Tür, im nächsten Jahr die Bundestagswahlen. Und da scheint es eben doch auch manche Verlockungen zu geben, sehr schnelle Forderungen zu stellen, von denen man weiß, dass sie im europäischen Kontext nicht so leicht umzusetzen sind.
Herr Patzelt, Sie sitzen in Brüssel. Sie haben Europa natürlich auch sehr im Blick. Vieles von dem, was jetzt auch von der Union gefordert wird, ultimativ sogar, steht ja gegen europäisches Recht. Was glauben Sie, wird sich da möglicherweise verschieben?
Nun ja, ein Mitgliedstaat der Europäischen Union, der sagt, europäische Rechtsregeln können an dieser Stelle leider nicht eingehalten werden, weil das bei uns im eigenen Land zu unüberwindlichen Schwierigkeiten führt. Gegen den kann die Europäische Union schwerlich anders vorgehen, als dass sie Strafzahlungen verhängt. Und wenn man gegen den größten Zahler in der Europäischen Union Strafzahlungen verhängen würde, ja, dann würde das nicht nur ein Erdbeben, sondern auch von seitens mancher ein zwar nicht gerade homerisches Gelächter, aber doch ein übelwollendes oder suffisantes Grinsen auslösen. Schauen Sie, der Punkt ist der, nach dem Asylgesetz, das wir haben, sind Asylbewerber, die aus einem sicheren Drittstaat kommen, ohnehin abzuweisen. Es ist aber die Rechtsinterpretation der Bundesregierung seit langem, dass die deutsche Rechtsnorm durch europäische Rechtsnormen überlagert würde. Und dieses Grundstrukturproblem haben wir in vielen Bereichen, ob das nun der Stabilitätspakt in der Eurozone ist, da werden Ausnahmen gemacht. Kurzum, wir sind hier in einem tatsächlichen Systemkonflikt zwischen den Verantwortlichkeiten von Nationalstaaten, welche die Europäische Union tragen und mitleiten, und dem supranationalen Regierungsanspruch, den die Europäische Union freilich auch hat. Und diese Konflikte konnte man lange Zeit sozusagen aus üppig gefüllten Töpfen oder weil wir nicht an irgendwelchen Belastungsgrenzen gewesen sind, aussitzen und sagen, na ja, das wird alles nicht so schlimm werden, wie es jetzt aussieht. Jetzt sind wir allmählich in einer Lage, wo die Einwanderung nach Deutschland wirklich zu einem Problem geworden ist, zu dem sich sogar der von der SPD gestellte Bundespräsident neulich in der Weise geäußert hat, dass wir den Zustrom nach Deutschland begrenzen müssen. Und nachdem auf absehbare Zeit nicht damit zu rechnen ist, dass die Staaten, welche die Außengrenzen der Europäischen Union verwalten, dort sozusagen jeden auf sein Asylrecht hin überprüfen, statt die Leute aus Bequemlichkeit ins Land und im Schengen-Raum dann nach Deutschland weiterreisen zu lassen, weil also hier keine Besserung in den nächsten Jahren zu erwarten ist, vermute ich, dass die deutsche Regierung, zumindest die nächste deutsche Regierung, an dieser Stelle lieber den Konflikt mit der Europäischen Union sucht, als in Deutschland die AfD noch stärker werden zu lassen.
Frau Kropp? Ja, als empirische Zustandsbeschreibung kann ich das im Großen und Ganzen teilen. Also ich erwarte auch, dass eine künftige Regierung auf Bundesebene mit Blick auf ihre Positionierung in zentralen Bereichen, also ich denke an Zuwanderung, Migration, aber eben auch zum Beispiel an Energiepolitik, einen anderen Kurs fahren wird und damit auch die Koordinaten der Regierungspolitik verschieben wird. Was die Strafzahlungen betrifft, ja, nun, ich meine, sie werden in der Regel nicht eingetrieben, sehr häufig eben gerade nicht, wie wir sehen. Und ich denke auch, der Konflikt zwischen den Vorteilen, die wir ja gleichwohl aus der europäischen Einheit beziehen, also Deutschland hat enorm profitiert, und der Bereitschaft, gegen die Europäische Union zu agieren, das wird einer der zentralen Punkte sein für eine künftige Bundesregierung. Da gibt es viel abzuwägen.
Da überbieten sich ja nun viele in Forderungen bis hin dazu, das Grundrecht auf Asyl abzuerkennen. Stefan Detjen, Sie sind ja als Kollege auch schon früher in Karlsruhe gewesen, selber Jurist. Werden diese Dinge, die jetzt so postuliert werden, möglicherweise dann schon vor dem Bundesverfassungsgericht keinen Bestand mehr haben?
Ja, das, was Sie da jetzt zitieren, das ist ja schon ein Beispiel dafür, für die Atemlosigkeit dieser Diskussion. Es gab in der Tat Forderungen, das Grundrecht auf Asyl einzuschränken, abzuschaffen. Das übersieht ja, dass es das Grundrecht auf Asyl in dem Sinne als nationales Grundrecht faktisch nicht mehr gibt. Es ist 1991 faktisch abgeschafft worden mit der Drittstaatenregelung in Artikel 16a des Grundgesetzes, nach der in Deutschland ja nur noch Asyl beantragen kann, wer auf dem Luftweg irgendwie nach Deutschland kommt, wer aus anderen Nachbarstaaten nach Deutschland kommt, kann sich auf dieses Grundrecht in Deutschland nicht mehr berufen. Und wir sprechen von daher über europäisches und über internationales Recht, über Asyl, über Migrationsrecht, über humanitäre Menschenrechte. Und wir erleben jetzt, dass die Frage gestellt wird, das hat Herr Patzelt ja auch gerade gesagt, dass ganz offen in Frage gestellt wird, ob man sich in Deutschland noch an diese Regeln halten muss. Das ist eigentlich ziemlich klar, dass das nach den europäischen Regeln nicht geht, es sei denn, und das sind die zwei Argumentationen, die da im Raum stehen. Und ich schilder die nochmal, weil die natürlich sinnbildlich sind für die Diskussion, für den Zustand, in dem wir im Augenblick sind. Die eine Diskussion ist, andere halten sich nicht mehr dran, also muss sich auch Deutschland nicht mehr daran halten. Das ist für das größte, für das wichtigste zentrale EU-Mitgliedsland rechtsstaatlich eine hochproblematische Diskussion. Das andere dann, diejenigen, die da etwas tiefer ins Recht eintauchen, ziehen dann eine Art Notstandsklausel in den europäischen Grundlagenverträgen, im Arbeitsvertrag der Europäischen Union, Artikel 72, der faktisch in Notstandssituationen es erlaubt, sich über den Vorrang des Europarechts hinwegzusetzen. Wenn Deutschland das tun würde, ist klar, was passieren würde. Auch dann würden sich natürlich haufenweise andere Mitgliedstaaten, wo immer sie sich innenpolitisch unter Druck fühlen, auf einen solchen Notstand berufen. Dann wäre in der Tat der Geltungsvorrang des Europarechts, der Grundlage der europäischen Zusammenarbeit ist, dann wäre der unter deutscher Führung faktisch aufgehoben.
Das heißt, das europäische Projekt, die EU, wäre dann nicht nur krank, sondern fast schon tot?
Naja, das ist ja Teil, ich habe eben gesagt, wir erleben eine tektonische Verschiebung. Ja. Und was ist das? Das ist eine tektonische Verschiebung hin zu nationalen Politikversprechen, zu nationaler Politik, zu nationaler Abgrenzung. Das sehen wir an Außengrenzen, in den Grenzdiskussionen. Es ist in einer Situation, in der die Welt kompliziert geworden ist, in denen wir einerseits die Zusammenhänge, die europäischen, die transnationalen, die globalen Zusammenhänge von Problemen sehen, und da versprechen bestimmte Parteien, da versprechen Populisten, da versprechen nationale politische Strömungen, dass die nationale Abschottung die erfolgversprechende Antwort darauf ist. Das ist der Grundsatzproblem, den wir in Deutschland, in den USA, in anderen Ländern zurzeit austragen.
Werner Patzelt.
Mir scheint, dass man das ein wenig differenzierter sehen muss. Bloß wenn im Bereich des Asyl- oder Migrationsrechts mehrere europäische Staaten zum Schluss kommen, dass der gegenwärtige europäische Rechtszustand für ihre nationalen Interessen und für die Interessen ihrer Wählerschaften nicht länger hinnehmbar ist und man an dieser Stelle folglich das europäische Recht, sei es ignoriert, sei es verändert, sei es durch faktisches Unterlassen der Rechtsbefolgung außer Kraft setzt, dann heißt es ja nicht, dass das gesamte europäische Recht außer Kraft gesetzt worden ist. Es ist lediglich ein Hinweis mehr darauf, dass vielleicht der Versuch, durch gemeinsame europäische Regelungen Probleme zu lösen, bei denen dann die Verantwortung für die konkrete Problemlösung versickert, sodass die Probleme vor sich hinschwären, dass dieser bisher erfolgreiche, weil nie an die Grenzen gelangte Ansatz der europäischen Rechtspolitik und der europäischen Politik an ein Ende gelangt ist. Also mir scheint, man soll sich hier vor Dramatisierungen hüten. Die Dramatik besteht einfach darin, dass die Europäische Union bislang kein Rezept gefunden hat, um an den Außengrenzen festzustellen, wer das Recht hat, in die Europäische Union und somit in die Schengen-Zone zu gelangen und wer nicht. Und nachdem eine solche verlässlich wirksame Regelung ja in den Sternen steht, wird nicht gleich die ganze Europäische Union zusammenbrechen, wenn man die Rechtspraxis verändert. Sie wird aber in erheblich schlimmes Fahrwasser geraten, wenn die Migration weitergeht und irgendwann in sämtlichen europäischen Staaten rechtspopulistische Regierungen am Ruder sind.
Aber Herr Patzl, das ist doch, Entschuldigung, das ist eine Verdrehung der Tatsachen. Also dieses Bild, das Sie da zeichnen, die Europäische Union, das gemeinsame Vorgehen klappt nicht, der Außengrenzenschutz ist nicht da. Das ist das Bild, das ist sozusagen dieses Horrorszenario, das die Populisten überall zeichnen. Es übersieht, dass es eine Einigung über ein gemeinsames europäisches Asylsystem gibt. Diese Regeln sind beschlossen, es gibt klare Regeln. Das Bild eines offenen Europas, wo jeder reinkommen kann, hat nichts mit den Realitäten zu tun. Wir sehen, wie an den europäischen Außengrenzen in Abkommen mit Libyen, mit Tunesien, mit welchen Mitteln da auch die Befestigung Europas an den Außengrenzen hochgefahren wird. Und das kann man natürlich noch weiter betreiben. Aber dann sozusagen zu sagen, das gefällt uns nicht und dann halten wir uns nicht mehr an europäisches Recht, dann gilt das einfach nicht mehr. Dann ist das nicht in irgendeinem Politikfeld, sondern in einem der zentralen Politikfelder dieser Tage, dieser Zeit, und zwar global gesehen, ist das natürlich eine Aufkündigung des Gedankens, dass man in einer Gemeinschaft in Europa gemeinschaftlich voran kann, dann ist das die Zurückwendung zu nationalen politischen Maßnahmen handeln.
Also ich würde auch
so kann man sehen, aber man kann es auch anders sehen.
Ja, also ich würde auch noch einen Punkt gerne einbringen. Wenn man den Rechtsvollzug eines gemeinsam verabschiedeten Rechts selektiv vornimmt und gleichsam ins Belieben der Mitgliedstaaten stellt, dann wäre das ein Signal, das sehr schnell Nachahmer finden würde, auch auf anderen Politikfeldern. Das hielte ich für ein großes Problem, auch wenn es de facto mitunter vorkommt, dass Recht nicht entsprechend vollzogen wird. Also das hielte ich für nachgerade verheerend. Wenn man etwas verändern will, muss man die Regeln verändern, aber man kann nicht sozusagen selektiv unter Heranziehung eines nationalen Volkswillens so eine Art Menü für sich selbst praktizieren.
Naja, das stimmt ja alles in der Theorie und auf dem Papier haben wir natürlich auch ein in sich als stimmig erscheinendes Recht. Bloß das eine ist die Welt der Normen, so wie sie in Gesetzbüchern oder in Kommentaren stehen. Und das andere ist die Welt, in der mit den Normen umgegangen wird. Und an dieser Stelle verweise ich immer darauf, dass es immer besser ist, sich an den Realitäten als an Realitätsfiktionen zu orientieren. Denn die Strafe, die ereilt ja viele europäische Länder auf dem Fuß, sie zeugen und bekommen nicht in den Griff und in Kontrolle rechtspopulistische Bewegungen, die eines Tages das europäische Einigungswerk ohnehin zerstören könnten, wenn man ihrem Aufstieg nicht rechtzeitig mit dafür wirklich wirksamen Mitteln wehrt.
Da will ich nur mal festhalten, Herr Patzl, das, was Sie gerade gesagt haben, heißt faktisch rechtliche Rahmenbedingungen, als, wie Sie gesagt haben, Wirklichkeitsfiktionen abzutun. Und die Art und Weise, wie Sie jetzt hier sagen, man muss sich an der Wirklichkeit orientieren und kann dann eben Recht mal so abtun als Fiktion, als schöne Ideen, die aber mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben, das ist in der Tat der Einstieg in einen Staat, der sich aus der Rechtsstaatlichkeit verabschiedet, der zu einem Maßnahmenstaat wird und sagt, das Recht, die Wirklichkeit.
Nein, das ist eine dramatisierende Interpretation dessen, was ich gesagt habe. Das, was ich gesagt habe, ist sozusagen, dass die einzigen Gesetze, die völlig unverfügbar sind und unveränderbar sind, das sind die Naturgesetze. Ansonsten soll man natürlich alle Gesetze, die es gibt, einhalten, weil sonst entsteht Unordnung und entsteht genau der willkürliche Maßnahmenstaat, bei dem eine Obrigkeit durchsetzt, was sie will. Wenn aber Rechtsnormen in der Praxis sich nicht bewähren, da haben wir immer das Institut der Novellierung von Gesetzen, der Veränderung von Gesetzen. Und wenn das europäische Asyl- und Migrationsrecht sich in der Praxis nicht bewährt, was es auch nicht so wirklich tut, dann müsste man hier zu Rechtsveränderungen kommen.
Ja, aber man ist im europäischen Asylrecht zu rechtlichen Veränderungen gekommen. Die Frage ist nur, ob man sich auf das Narrativ einlässt, reicht alles nicht. Es muss noch härter werden. Ich habe gerade ein Interview des österreichischen möglichen nächsten Kanzlers Kickl gehört, dem Chef der FPÖ, der in einem Interview mit dem ORF gesagt hat, wir lassen überhaupt keine Asylanträge in Österreich mehr zu und auf den Vorhalt, damit verabschiede sich Österreich aus allen internationalen Rechtsbindungen, gesagt hat, ja, das ist dann eben so. Wir machen das, wir tun das eben, das wollen die Menschen in Österreich. Das ist, wie er sich selbst bezeichnet, der Volkskanzler, der da auftritt. Und von daher, finde ich, ist in dem, worüber wir hier sprechen, ist durchaus eine erhebliche Dramatik. Diese Entwicklungen, die wir da sehen, haben eine Dramatik in sich. Und das sollte man nicht so einfach abtun.
Frau Kropp, ist das dann eine Stimmungspolitik, die nicht mehr auf rechtsstaatlichen Grundsätzen basiert?
Also ich habe ein grundsätzliches Problem damit zu sagen, wir kündigen den Vollzugskonsens von demokratisch verabschiedeten Gesetzen auf. Herr Patzelt sagte ja auch, wenn man etwas ändern möchte an den Rahmenbedingungen, muss man die Rechtsetzung novellieren. Das wäre der geeignete Weg. Aber zu sagen, wir kündigen den Vollzugskonsens auf, das wäre wohl der schädlichste Weg, den ich mir vorstellen könnte. Denn wir wissen aus der Verfassungs- und Rechtstheorie, dass alle Regeln einer Zustimmung der Instanzen bedürfen und der Personen bedürfen, die dieses Recht vollziehen. Und wenn man zu dem Ergebnis kommt, das muss nur novelliert werden, die Welt ändert sich, dann muss man diesen Weg gehen. Aber wir können nicht argumentieren in eine Richtung, in der wir sagen, ja, dann machen wir so eine Art Beliebigkeit in den Beziehungen zwischen EU und Mitgliedstaaten und wer vollziehen will, kann vollziehen und wer nicht vollzieht und der Meinung ist, dass das nicht geht, dann macht es eben einfach nicht.
Woran liegt es, Stefan Dedchen, dass wir jetzt in einem Punkt sind, wo etablierte Parteien, Bevölkerung scheinbar alle kopflos reagieren? Ist es die Kompliziertheit der Multikrisen, mit denen wir konfrontiert sind? Ist es die populistische Hetze? Was ist passiert, dass alles so ins Wanken gerät, dass sogar im Grunde rechtsstaatliche Grundsätze infrage gestellt werden?
Ja, ich glaube, das ist eben, wie ich eben gesagt habe, Teil einer globalen Entwicklung, wo wir sehen, dass wir einerseits rechtsstaatliche, freiheitliche Demokratien haben, die aus unterschiedlichen Gründen in inneren Krisen sind. Das sehen wir in den USA und das sehen wir jedenfalls, wenn wir die derzeitige Regierung anschauen, sehen wir das zumindest hier auch als Symptome einer Regierungskrise, die zu einem Vertrauensschwund führt. Und dann sehen wir eben gleichzeitig, dass es sozusagen auf dem globalen Markt politischer Möglichkeiten Alternativangebote gibt in Form von autoritären, von nationalistischen Führern. In Amerika wird das gerade ganz offen in einem Wahlkampf zwischen Donald Trump und Kamala Harris ausgetragen. Trump ist ein Protagonist der Politik nationaler Abschottung, eines amerikanischen Isolationismus, der eben im Sinne eines, die Politikwissenschaftler sprechen von einem außenpolitischen oder internationalen Realismus, in einer Reinform sagt, in einer Welt, die kompliziert wird und in der Regeln nicht wirklich funktionieren, ist eben jeder auf sich allein gestellt und da gilt dann letztlich das Recht des Stärkeren.
Warum passiert das, Frau Kropp, ausgerechnet in Gesellschaften, die reich sind, denen es sehr gut geht, die profitiert haben von vielen Jahrzehnten der Demokratie, die im Grunde ja alle Möglichkeiten hätten, sich anzupassen an Multikrisen, sich zu reformieren. Warum passiert das nicht? Geht es da um Besitzstände, die man nicht abgeben will? Oder was ist Ihre Erklärung?
Ja, es gibt eine ganze Reihe von Erklärungen. Eine davon ist, dass die Globalisierungsverlierer relativ ihren Wohlstand bedroht sehen. Wir sehen das gerade in Ostdeutschland. Die subjektive Wahrnehmung des eigenen Wohlstands war ja lange Zeit nicht schlecht, im Gegenteil. Aber man hat Angst, diesen Wohlstand zu verlieren und man fühlt sich, und das ist eine Konfliktachse, die sollten wir nicht ganz aus dem Blick verlieren, man fühlt sich auch kulturell und im Rahmen von gesellschaftspolitischen Fragestellungen abgehängt und diskriminiert. Das ist also so dieses ganze Politikfeld, Identitätspolitik, die Frage, was darf man sagen, was darf man nicht sagen. Und diese doppelte Zurückweisung, die offenbar empfunden wird, auf der einen Seite eben ökonomisch, wir sind abgehängt auf dem Land, Stadt-Land-Konflikte spielen eine zentrale Rolle, in Verbindung damit, dass man eigentlich nicht mehr das Richtige tut oder sagt oder vermittelt wird, dass man das nicht sagt, führt zu so einer Art von Unterlegenheitsgefühl und dem Versuch, sich auch selbst zu ermächtigen über eine Stimmabgabe, wie zum Beispiel jetzt für Parteien, die eben nicht mehr wirklich im demokratischen Spektrum angesiedelt sind.
Die Beschreibung der Kollegin Kropp trifft die Sachverhalte sehr vorzüglich. Ich würde lediglich anfügen, dass das, was sich jetzt an ostdeutschen Stimmungen und an ostdeutschem Wahlverhalten tut, ja sozusagen, um es mit einem alten Buchtitel zu formulieren, avantgardistisch zeigt, was dem Westen auch noch bevorsteht. Denn die Gewissheiten, dass die bestehende Lebenswelt so auch fortbestehen wird, nicht gefährdet wird, diese ist im Osten seit jeher brüchiger als im Westen, breitet sich aber auch im Westen aus. Also ich warne davor, hier die Wahlergebnisse insbesondere mit ostdeutschen Befindlichkeiten zu erklären. Ostdeutschland ist aufgrund der Volatilität seines Wahlverhaltens, der Instabilität seines Parteiensystems, der Tradition des BRD-aversen Protestwahlverhaltens, ist aufgrund all dieser Tatsachen sozusagen das Labor dessen, bei dem sich zeigt, experimentell sozusagen, was der Westen, wenn er nicht den Ursachen der großen Systemunzufriedenheit auf den Grund geht und diese abstellt, was der Westen auch noch zu gewärtigen hat.
Sie haben gerade Werner Patzelt gehört, den Politologen und Forschungsdirektor des Thinktanks MCC in Brüssel. Er diskutiert im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur mit der Politikwissenschaftlerin Sabine Kropp und dem Leiter des Deutschlandfunk Hauptstadtbüros Stefan Detjen. Stefan Detjen, gerade war die Position, dass das im Osten eine Art Labor ist, was sich im Westen auch noch vollziehen wird und dass man auch nicht nur die Frage der Ostidentitäten als Grund dafür nehmen kann, dass diese Wahlergebnisse, wie wir sie jetzt hier bei den beiden Landtagswahlen hatten, zustande gekommen sind, sondern es gibt auch noch andere Gründe. Was hat sich da bei den Menschen vollzogen, dass sie sich in gewisser Weise radikalisieren oder radikalen und extremen Parteien ihre Stimme geben möchten?
Ja, ich glaube, das ist jetzt gerade eben gesagt worden, die kehren sich ab von etwas, was dann verbunden wird mit einem westlich geprägten Gesellschafts-, Staats-, Regierungs-, Demokratieverständnis. Was den Krieg in der Ukraine angeht, sind da sicherlich sehr, sehr viele emotionale Schwingungen dabei, die auch nicht alleine ostdeutsch sind. Wir haben das erlebt, auch im Austausch mit unseren Hörerinnen und Hörern. Im Grunde seit den Antworten des Westens, der Bundesregierung auf die Annexion der Krim im Jahr 2014, welche emotionalen Lagen da berührt werden, wenn es um das Verhältnis zu Russland geht. Ob das zwangsläufig so ist, dass man sagen muss, also der Osten ist ein Labor und da wird was ausprobiert und das schwappt dann rüber in den Westen, da bin ich unsicher. Ich glaube, die Grundlagen, das sehen wir, sind doch sehr unterschiedlich. Da gibt es manifeste Unterschiede in gesellschaftlichen Strukturen, in Vermögensverteilungen, in geschichtlichen Erfahrungen. Die sind anders und wie der traditionelle Westen, nennen wir es mal so, platt, wie der mit diesen Entwicklungen, mit diesen Herausforderungen umgeht, das ist eben auszuhandeln. Wir leben in einer deliberativen Demokratie, da leben wir ständig in Aushandlungsprozessen und insofern gehört dann eben auch sowas mit dazu, wie wir hier in den Medien damit umgehen, aber eben auch, das sehen wir gerade besonders greifbar, wie eine Regierung, die Bundesregierung in dem Fall, in einer schwierigen, komplizierten, so noch nicht dagewesenen Koalitionskonstellation damit umgeht. Insofern steht da in der Tat auch dieses demokratische Modell mit dieser Koalition auf einem Prüfstand im Augenblick.
Mhm. Frau Kropp dazu? Ja, also steht sicherlich unter Druck. Für mich ist es immer ein gewisses Rätsel gewesen, wie in Ostdeutschland auf einmal diese Unterstützung Russlands wieder zutage tritt, weil man ja Russland als Besatzungsmacht, die Sowjetunion als Besatzungsmacht über lange Jahrzehnte hinweg eher abgelehnt hat und eigentlich gar kein wirkliches Verhältnis dazu aufbauen konnte. Das hat sich jetzt vermengt mit einer Art Anti-Amerikanismus, einer Ablehnung des Westens beziehungsweise eben auch der Erwartung, dass man billiges Gas bekommen könnte. Das ist schon ein Phänomen. Und ich denke auch, dass nach wie vor Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland zu verzeichnen sind. Ich denke an die langjährige Westbindung, an die Erfahrungen, die man in Westdeutschland so gemacht hat, die im Osten nicht existieren. Und auch an eine noch immer stärkere Tragfähigkeit der sogenannten Vorfeldorganisationen, die demokratische Parteien stützen, auch wenn Kirche und Gewerkschaften in Westdeutschland ebenfalls auf dem Rückzug sind. Aber da gibt es doch manifeste Unterschiede.
Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt mit dem vorpolitischen Raum. Die Parteien, so wie sich das jetzt darstellt, haben einen enormen Vertrauensverlust und zwar alle, bis eben auf die, die nicht als Demokraten gelten, wie das der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk geschrieben hat. Er schreibt auch über den Freiheitsschock, den die Ostdeutschen erlitten haben und dass sie eigentlich eher ein autoritäres Regierungssystem bevorzugen würden, weil es scheinbar mehr Sicherheit bietet. Kann das sein?
Ich denke, dass die Gepflogenheiten der Aushandlung schwieriger Kompromisse in Westdeutschland stärker eingeübt sind. Das ist ja jetzt auch kein besonders überraschender Satz, den ich hier sage. Und dass gleichzeitig die Erwartungshaltung an den Staat, also was dieser Staat leisten muss, in Ostdeutschland vergleichsweise hoch ist. Also man bestellt und man soll liefern. Man soll auch beliefert werden. Also das sind schon starke Output-Erwartungen, die wir sehen. Die sind in Westdeutschland auch im internationalen Vergleich auch sehr hoch.
Ja.
Aber eben doch diese
ist das typisch deutsch?
Das ist
diese
schon,
Erwartungshaltung?
Ja, das ist ein Effekt des deutschen Wohlfahrtsstaates, der ja auch in allen Lebenslagen dafür gesorgt hat in den vergangenen Jahrzehnten, dass bestimmte Härten nicht nur abgepuffert werden, sondern dass auch bestimmte Nachteile ausgeglichen werden sollen. Also ein sehr aktivistischer Wohlfahrtsstaat. Und was wir jetzt sehen, ist, dass das aber nicht immer funktioniert. Also dass man bestimmte Unterschiede in der Vermögensverteilung, in der Erwartung, wie Stadt-Land-Unterschiede ausgeglichen werden können, nicht mehr funktionieren. Und ich, nach meiner Beobachtung ist in Ostdeutschland auch ein Punkt, dass sich der Staat aus der Fläche teilweise zurückgezogen hat. Da gibt es eben bestimmte Institutionen nicht mehr. Und dass sich alleingelassen fühlen, vermengt sich hier mit relativ hohen Erwartungshaltungen.
Herr Patzelt, wo sehen Sie da mehr Notwendigkeit, sich neu aufzustellen? Nur bei den Parteien oder bei allem, was die Gesellschaft trägt, also auch im sogenannten vorpolitischen Raum, Vereine, politische Bildung, der ganze Bildungsbereich, Schulen etc., die Menschen mehr einbindet und auch in ihrer Verantwortlichkeit, in ihrem Mitmachen für die Demokratie mehr aktivieren würde?
Also ich bin seit über 30 Jahren in Ostdeutschland, insbesondere in Sachsen, aber auch weit über Sachsen hinaus, im Bereich der politischen Bildung mit Vorträgen vor zivilgesellschaftlichen Vereinigungen, auch bei den politischen Parteien unterwegs und denke folglich, einen guten Eindruck davon zu haben, wie denn die Ostdeutschen, natürlich in Anführungsstrichen gesprochen, wie denn die Ostdeutschen so über Politik und wünschenswerte Herrschaftsformen, wünschenswerte politische Reaktionen nachdenken und wie sich das Denken und die Hoffnungen im Lauf dieser über drei Jahrzehnte, in denen ich das aus nächster Nähe beobachtet und in Diskussionen auch miterlebt habe, verändert hat. Mir scheint, dass die Rede, dass die Ostdeutschen wiederum in Anführungsstrichen gesprochen, einfach nach einer autoritäreren Regierungsweise verlangt dann, dass das einfach nicht stimmt. Das, was Ostdeutsche nicht gerne haben, ist eine Bevormundung vom Westen. Ob das nun der Import von westlichen Institutionen nach der Wiedervereinigung gewesen ist, ob das nun die Erklärung ist, welche Formen westdeutscher Identitäts- und kulturellen Umgestaltungspolitik eigentlich auch im Osten stattfinden müssten, damit die Leute dort nicht mehr so rückständig sind. Überall dort, wo vom Westen her Vorgaben gemacht werden, stößt das Ganze in Ostdeutschland auf eine Abwehrhaltung. Man will sie nicht bevormundern lassen. Infolgedessen wäre das Erste, was wichtig ist, dass man aufhört, in Begriffen wie Dunkeldeutschland, abgehängter Osten, nicht demokratiefähig, autoritätsgeneigt, über die Bewohner der ostdeutschen Bundesländer zu sprechen. Was andere Sachen betrifft, ist es natürlich so, dass der vorpolitische Raum, der in den Ländern, die später zur DDR wurden, ja auch bestanden hat, intensiv wie im Westen, dass der zu kommunistischen Zeiten planiert worden ist und dass, nachdem man gesellschaftliche Vereinigungen als Transmissionsriemen der SED benutzt hat, nach dem Zusammenbruch der SED-Herrschaft, da zunächst einmal Tabula Rasa war. Die Hoffnungen, dass man um die Kirchen herum was Neues aufbauen könnte, haben sich ziemlich schnell zerschlagen. Die Leute hatten in den Transformationserfahrungen der Zeit nach der Wiedervereinigung auch andere Sorgen, als sich in Sportvereinen, kulturellen Vereinigungen und so weiter zu organisieren. Es ist der vorpolitische Raum in Ostdeutschland viel, viel ausgedünnter als im Westen. Und in Verbindung mit dem ebenfalls viel, viel dünneren Parteiensystem erzeugt das sehr große Schwankungsmöglichkeiten der öffentlichen Einschätzung.
Sie sprechen da von einem gewissen Vakuum, Stefan Dethchen, wie sehen Sie das? Haben die etablierten Parteien des bisherigen Parteiensystems das nicht richtig aufgegriffen? Sind die in diesen Raum nicht reingegangen? Und ist das jetzt abzulesen an den Wahlergebnissen?
Ja, das ist ja evident, dass da Fehler passiert sind. Und ich erinnere mich an Schilderungen, an Reportagen, die das sehr klar nachweisen konnten, dass in Kommunen, in Wahlkreisen, wo sehr radikale Parteien besonders erfolgreich sind, andere Parteien nicht oder viel schwächer präsent sind. die Aufgaben von Parteien in einem breiteren Sinne, einfach für die Menschen da sein, ansprechbar sein, Menschen für Arbeit in Parteien zu gewinnen, dass das nicht so gelungen ist. In Erinnerung ist mir auch eine Analyse, die festgestellt hat, dass es eine sehr klare Korrelation gibt zwischen dem Wahlverhalten, der Zustimmung zu radikalen Parteien und der Abwanderung aus Wahlkreisen. Also das passt in ein Bild, das ja auch der Politikwissenschaftler Ivan Krastev für den ganzen alten sowjetischen Einflussbereich, also das östliche Europa, geschildert hat, dass eines der großen Phänomene dort die Abwanderung von Menschen ist, die Gesellschaften verändert. Also während der Westen sehr stark über Zuwanderung spricht, die östlichen Gesellschaften mit dem Phänomen der Abwanderung gerade von Leistungsträgern, von talentierten Menschen konfrontiert ist. Und auch das scheint sich im Wahlverhalten oder in Wahlergebnissen niederzuschlagen.
Frau Krupp. Ja, also vor einiger Zeit hat noch die Linkspartei, früher PDS, diese Funktion mit übernommen, in Ostdeutschland, also Kümmererpartei zu sein, sich um die Menschen zu kümmern. Dass sie das nicht mehr tut, hat verschiedene Gründe. Das ist eine andere Positionierung innerhalb des Parteienspektrums. Gerade gesellschaftspolitisch hat man sich stark an die Grünen angenähert. Gleichzeitig sind viele Mitglieder einfach durch Überalterung abhanden gekommen. Und jetzt macht das die AfD, also sehr geschickt, kümmert sich um die Alltagsprobleme der Menschen, ist in den Vereinen und Verbänden stärker vertreten als früher, was man unter anderem auch daran sieht, dass die jugendlichen Wähler bzw. die jüngeren Wähler eben auch stärker AfD wählen, also jenseits von Problemwahrnehmung. Also hier gibt es eine Lücke, die die Parteien dann eben gelassen haben und die AfD sehr geschickt für sich zu nutzen weiß.
Man muss noch spitzer oder noch schärfer formulieren. Wenn man auf den Freistaat Sachsen blickt, dann erkennt man auf wahlgeografischen Karten, dass die AfD überall dort besonders stark ist, wo jahrelang die CDU besonders stark gewesen ist. Nun kann man sagen, naja, das liegt halt daran, dass die sächsische CDU immer schon fast rechtsradikal gewesen ist und hat folglich den Boden für die faschistische AfD bereitet, was ich für eine sehr unsinnige Beschreibung der tatsächlichen Vorgänge halte. Man wird eher erkennen, dass die Enttäuschung über Parteien, denen man lange Zeit nachgerade blind vertraut hat, wie in Sachsen der CDU, dass die Enttäuschung über die Politik von Parteien, die man von ihnen nie erwartet hätte, dazu führt, dass sich viele Leute einer Partei zukehren, die sich als Alternative bezeichnet. Und was die Linkspartei betrifft, ist sie ja, wie die letzten Wahlergebnisse gezeigt haben, unter dem Namen Bündnis Sarah Wagenknecht in Ostdeutschland sogar sehr populär. Sie ist dort aus dem Nichts quasi in demnächst einzunehmende Regierungspositionen vorgedrungen. Und warum? Ganz wesentlich wegen des Migrationsthemas, bei dem ein großer Teil der Ostdeutschen der CDU innerlich zu kündigen angefangen hat. Diesen Zusammenhang sollte man nie übersehen. Es ist der Vertrauensverlust, ausgelöst durch konkrete politische Wandlungen, mit denen gerade im Osten viele Leute einfach nicht gerechnet hatten und die Wandlungen bislang auch nicht wieder sozusagen rückgängig gemacht oder korrigiert oder in ihren Konsequenzen eingedämmt worden sind.
Sie haben, Herr Patzelt, gerade das Bündnis Sarah Wagenknecht schon in den möglichen Regierungsverantwortungen in zwei Bundesländern gesehen. Da sind noch Koalitionsverhandlungen vor. Und Frau Kropp, da wird ja in Kommentaren nicht selten gesagt, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht da möglicherweise gar nicht so sehr daran interessiert ist, in die Regierung zu kommen, weil dann der Realitätscheck kommt. Was erwarten Sie da?
Nun wird man sich der Verantwortung nicht ganz entziehen können. Man ist angetreten mit dem Slogan, man wolle etwas verändern. Und Veränderung läuft in unserem Regierungssystem vor allem über die Teilhabe an Koalitionsregierungen. Deswegen gehe ich davon aus, dass man Koalitionsverhandlungen führen wird. Wohin die führen werden, im Endeffekt wird man sehen. Allerdings gibt es zum Beispiel gesellschaftspolitisch zwischen CDU und BSW durchaus einige Schnittstellen. Ich denke an die Migrationspolitik, Schulpolitik war ein Thema, aber eben auch zum Beispiel Identitätspolitik, das Thema Gendern und so weiter, da hat das BSW sehr klar mit Wahlkampf gemacht. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie das wirtschaftspolitisch aussehen wird. Auf der landespolitischen Ebene ist man ja mit sehr kleinteiligen Forderungen in den Wahlkampf gegangen. Im Europawahlkampf hat man sich sehr stramm, eigentlich schon fast sozialistisch präsentiert, mit der Entflechtung von Konzernen, mit einer europakritischen Agenda und dergleichen. Da hängt es sicherlich davon ab, wie Sarah Wagenknecht in die Landespolitik interveniert und ob sie das landespolitische Prä auf diesen Politikfeldern akzeptieren wird.
Und die Diskussion um die Sicherheitspolitik spielt natürlich da auch ein, obwohl das natürlich nicht zur Landespolitik gehört.
Genau, ja. Das ist aus meiner Sicht doch ein Versuch, die Verflechtungen innerhalb des föderalen Systems dergestalt zu instrumentalisieren, dass man hier eine außenpolitische Agenda über die Teilhabe an Landesregierungen beeinflussen möchte. Das ist in der Massivität, wie man es betreibt, meines Erachtens für unsere Institutionen eher schädlich und auch außergewöhnlich. Man wird hier sehen, wie man mit diesem Problem umgeht. Für die CDU mit ihrer Westbindung und ihrer klaren Verpflichtung auf Europapolitik beziehungsweise eine Außenpolitik, die eben in diesem konkreten Konflikt die Ukraine auch gestützt hat bisher, ist das durchaus ein Problem.
Ist es, Stefan Dethchen, für die CDU auch sehr gefährlich, Bündnisse mit dem BSW möglicherweise einzugehen?
Ja, es ist deswegen gefährlich, weil die CDU in ihrer Abgrenzungspolitik ja eine Verknüpfung gemacht hat, nämlich die Abgrenzung nach links mit oder die nach rechts mit der nach links verknüpft hat. Das war, ich erinnere mich da gut dran, in den Jahren 2018, 2019, Annegret Kramp-Karrenbauer war da ja noch Parteivorsitzende. Da gab es in den
Übrigens an Thüringen gescheitert.
Ja, genau, eben, sie ist da gescheitert. Das war sozusagen dieser Testfall. Das war ein schwieriges Bundesland für die CDU, weil da eben diese Abgrenzungspolitik immer wieder auf die Probe gestellt wird. Und da gab es eben in den Landesverbänden auf der Ebene von Kreisvorsitzenden, aber auch in den Landtagsfraktionen die Stimmen, die gesagt haben, wir müssen mit der AfD zusammenarbeiten, wir wollen das, die sind uns in vielem habituell nah, die kommen zum Teil von uns, wir kennen die Realität in den Kommunen besonders, aber auch im Land ist eben anders als in Berlin und da kann man diese Brandmauern nicht hochziehen. Das ist dann aus Berlin mit Wucht durchgesetzt worden, diese Abgrenzungspolitik, und der Preis sozusagen dafür, dass man sich gegenüber der AfD abgegrenzt hat, ist, dass es auch die Abgrenzung nach links geben muss. Und deshalb sind wir jetzt in der Situation, wo die Sorge besteht, dass wenn die Abgrenzung nach links scheitert, man dann sofort eben auch die Diskussion auf der anderen Seite hat und dann auch die Brandmauer, die Abgrenzung zur AfD, zu den Rechtsradikalen nicht mehr gelingen wird und die Partei damit hoffnungslos ins Schlingern gerät.
Und es gibt ja noch eine dritte Front, die in der CDU aufgemacht ist, nämlich der harsche Kampf gegen die Grünen. Frage, ist das tatsächlich ein Gegner, gegen den man möglicherweise auch noch eine Brandmauer hochzieht? Oder, Herr Patzelt, Sie haben mal gesagt, diese Brandmauern, diese sogenannten bei der CDU, sind längst zu Gefängnismauern geworden.
Dass es Gefängnismauern sind, sieht man ja jetzt in Sachsen und sieht es auch in Thüringen. Die CDU kann einfach nicht mit der AfD zusammenwirken. Sie will das auch nicht, aber es geht auch objektiv nicht. Infolgedessen muss die CDU mit BSW, wahrscheinlich in Thüringen auch noch mit irgendeinem Arrangement mit der Linken, versuchen, eine stabile Regierung hinzubekommen. Als Folge davon wird schon bei der Bundestagswahl im Wahlkampf die Frage unvermeidlich sein, mit wem die CDU nach der Bundestagswahl wird koalieren wollen. Natürlich nicht mit der AfD, folglich mit SPD, Grünen, FDP, Linke, was immer eben BSW in den Bundestag kommt. Und das wird bei sehr vielen, und zwar eben nicht nur in Ost-, sondern auch in Westdeutschland, die Frage aufwerfen und die Überlegung auslösen, wenn ich grüne Politik oder sozialdemokratische oder BSW-Politik nicht will, kann ich dann überhaupt noch die CDU wählen, wo doch völlig klar ist, dass die CDU aus ihrer Bindung an Parteien links von ihr nicht ausbrechen kann. Das ist das, was ich mit der Bemerkung immer wieder zum Bewusstsein bringen will, dass die Brandmauern für die Union Gefängnismauern sind, die sie auf Dauer dazu verpflichten, entgegen einer demoskopisch und an Wahltagen nachweislichen rechten Bevölkerungsmehrheit eine Mitte-Links-Politik zu machen. Die CDU wird darunter am meisten leiden. Sie leidet ja schon. Statt früher 40+x% zu haben, wird sie künftig glücklich sein, auf 30+x% zu kommen. Und die CDU hat auch keine Chance mehr, aus dieser Lage auszubrechen. Infolgedessen kann man nur sagen, à la bonne heure, habt gute Nerven und keiner muss euch beneiden, euch CDU-Anführer in eurer Position nicht zu sein.
Alice Weidel hat nach der Wahl jetzt am Wochenende gesagt, 30% der Wähler haben uns gewählt und das muss sich auch in den Parlamenten widerspiegeln. Wenn das nicht der Fall ist, was befürchten Sie, Frau Kropp, könnte bei den nächsten Abstimmungen, also vor allen Dingen bei der Bundestagswahl, passieren?
Ja, 30% spiegeln sich ja in den Parlamenten wieder, aber eben nicht in der Regierung.
Genau.
Und ich bin mir nicht so sicher, ob die CDU gut beraten wäre, mit der AfD zu koalieren oder ein Bündnis zu schmieden. Denn die CDU stand immer auch für Verfassungstreue, für demokratische Grundwerte, für die Einbindung in Europa,
also eine
europäische Werte,
Partei.
Eine loyale Partei, NATO-Bindung und dergleichen mehr. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die CDU von einem Rechtsschwenk profitieren würde und gleichzeitig würde sie einen Teil ihrer Wähler und einen Teil ihrer Mitglieder preisgeben. Denn hier zeigt sich die CDU ja auch durchaus gespalten. Auch wenn in den ostdeutschen Bundesländern 54% sagen, auf der kommunalen Ebene fallbezogen mal zusammenarbeiten. Aber das ist etwas anderes als eine Regierungskoalition.
Der Terminus loyale Partei, Stefan Dethchen, bezieht sich ja auch auf andere demokratische Parteien. Was muss in diesen Parteien passieren, auch in Kommunikation gegenüber den Wählern, um deutlich zu machen, dass der Wohlstand dieses Landes, die Sicherheit dieses Landes eben auch damit zu tun haben, dass man sich auf die Grundsätze verständigt und eben nicht das tut, was die AfD fordert, bis hin zum Austritt aus der Union, was ja einen massiven Wohlstandsverlust, nur das im wirtschaftlichen Bereich, hervorrufen würden, von den rechtlichen Positionen mal ganz abgesehen.
Ja, zunächst mal glaube ich, dass in der Tat die Herausforderung mit Blick auf das Thema Wohlstand, das wirtschaftliche Wohlergehen des Landes, dass die noch viel, viel stärker werden und das politische System dann auch vor der Frage steht, ob es eben sich verkämpft in der Frage, ob es gelingt, 30, 50, 150 oder 300 Afghanen nach Afghanistan abzuschieben oder ob man zu einem Punkt kommt, wo man zum Beispiel die massiven wirtschaftlichen Herausforderungen in diesem Land in den Blick nimmt, die sich jetzt in diesen Tagen zeigen in dem, was wir etwa beim Volkswagen-Konzern sehen. Also Schlüsselindustrien in Deutschland, Automobilindustrie, chemische Industrie mit ihren Abwanderungen, den Problemen, die sie durch die hohen Arbeitskosten in Deutschland haben, Energiepreise und so weiter. Also wie wird dieser Wirtschaftsstandort, wie wird die wirtschaftliche Kraft Deutschlands als Grundlage des Wohlstands, aber auch der Problemlösungsfähigkeit, etwa mit Blick auf die Klimapolitik, wie wird das erhalten? Das wird die große Herausforderung für die Politik. Und die Frage ist, ob es den Parteien, dem politischen System, um das mal so allgemein zu sagen, gelingt, verlorenes Vertrauen wieder auch durch ein effizientes, vertrauenerweckendes Regieren zurückzugewinnen. Das ist ja jetzt, man muss sich ja daran erinnern, dass diese Ampelkoalition angetreten ist mit dem Anspruch, dass da eigentlich ein unmögliches Bündnis zusammenkommt mit einer Spannbreite von der FDP bis zu den Grünen. Das gesellschaftlich extrem widerstreitende Positionen in einem Bündnis vernünftig, effizient, sachlich zusammengeführt werden können. Und das sehen wir inzwischen, und das sehen auch die Beteiligten selbst inzwischen sehr deutlich, das ist gescheitert, das ist nicht gelungen. Und insofern braucht man Beispiele von gutem Regieren, von einem Regieren, das Vertrauen in dieses politische System zurückgewinnt.
Was man nicht versteht als Bürger, jetzt man muss nicht Journalist sein, um sich die Frage zu stellen, warum ein solches Streiten in der Ampel und auch in den Reaktionen auf diese Wahlergebnisse so extrem ausfällt, dass Vertreter oder die Spitze einer demokratischen Partei der Union geradezu hetzerische Äußerungen tun, wie Friedrich Merz, der die Migrationspolitik auch geradezu populistisch benutzen, anstatt sich zusammenzusetzen, sagen, wir haben eine staatspolitische Verantwortung und unter vernünftigen Menschen, die etwas bewahren wollen, von dem wir alle jahrzehntelang gut gelebt haben, da machen wir etwas anderes und wir bewahren auch vor allen Dingen erst einmal die Ruhe. Das verstehen die Bürger, glaube ich, nicht, warum es so läuft wie jetzt.
Nein, natürlich, aber es fehlt nicht, also wenn Sie mit denen sprechen, und das tun wir hier in Berlin ständig, dann fehlt es nicht an der Einsicht, an der Einsicht,
ja, man müsste
vernünftig zusammensitzen. Ja. Aber da kommt man dann wirklich in technische Fragen des Regierens. Wie geht das eigentlich? Mhm. Welche Gremien braucht eine Koalition, um das gut hinzukriegen? Und da geht es dann auch um die Person an der Spitze. Da geht es um den Bundeskanzler zurzeit. Also das ist eine technische Herausforderung auch.
Und eine personelle.
Es ist auch eine substanzielle Herausforderung. Substanzielle.
Ich wollte auch sagen, also wenn man sich die drei Ampelparteien ansieht, es war von vornherein klar, dass Parteien, die einerseits eine geringe Eingriffstiefe des Staates in viele gesellschaftliche Bereiche, beziehungsweise auch in die Wirtschaft wie die FDP fordern und auf der anderen Seite genau das Gegenteil vorhanden ist, dass man hier sehr schwer zusammenkommt. Und derzeit hat man den Eindruck, dass man jetzt auf die Gerade des Wahlkampfs allmählich einbiegt für die Bundestagswahlen. Das bedeutet einen erhöhten Wettbewerbsdruck und wie man gerade die Kooperation und die Orientierung auf Gemeinsamkeiten hinbekommen soll, wenn man eigentlich relative Vorteile gegeneinander sich verschaffen möchte im Wahlkampf. Da bin ich doch sehr skeptisch.
Es wird da sehr spannend, weil solche Koalitionsmöglichkeiten es dann auch geben können oder die ventiliert werden. Der Soziologe Steffen Mau hat in unserem Programm gesagt, es könnte sein, dass aus Ostdeutschland noch was ganz Neues kommt. Haben Sie eine Idee, was das sein könnte? Eine neue politische Bewegung jenseits des Parteienspektrums?
Nein,
nee.
Denn jenseits des Parteienspektrums entsteht nichts, was dauerhaft politische Macht ausüben kann. Und zwei neue politische Bewegungen sind aus dem Osten ohnehin entstanden. Die AfD, zwar einst eine Westgründung, ist über das Aufgreifen der Inhalte der Pegida-Proteste groß geworden, hat das Migrationsthema in den Mittelpunkt gerückt. Und auch das Bündnis Sarah Wagenknecht wäre ohne die große Unterstützung aus den ostdeutschen konservativ-linken Kreisen nie so groß geworden.
Und das Bündnis Sarah Wagenknecht ist auch mit seiner Struktur, seiner internen und der Fokussierung auf eine einzelne Person extrem anfällig. Also stabil ist dieses Gebilde nicht und wir werden sicherlich sehen, dass sollte es zu einer Regierungsbildung kommen, etwa in Thüringen oder in Sachsen, sich die künftigen Ministerinnen und Minister des Bündnis Sarah Wagenknecht von ihrer Namensgeberin nicht ohne weiteres ein Diktat verschreiben lassen.
Sehen Sie, so schnell wie dieses Bündnis aufgestiegen ist, wir erinnern uns noch an den großen Erfolg der Grünen vor einigen Jahren, wie die Wellenbewegung sich immer schneller vollzieht und auch die Bindung der Wähler an einzelne Parteien offenbar viel volatiler wird. Könnte es genauso gut sein, dass das die Zustimmung ganz schnell nachlässt und dann wieder andere, vielleicht auch hochkommen, neue Parteien?
Auszuschließen ist das nicht.
Zum Beispiel es gibt die Volkspartei, die bei den Europawahlen.
Ja, es gibt jetzt eine Parteibündnis Sarah Wagenknecht. Das kann Nachahmer finden. Wie gesagt, die Anfälligkeit solcher Bewegungen oder jungen Parteien für einen Zerfall ist relativ hoch. Es kommt jetzt darauf an, wie man sich in den nächsten Wahlkämpfen positioniert und ob man es schafft, bis zur Bundestagswahl oder den nächsten Landtagswahlen, etwa in Sachsen-Anhalt, in den Regierungen tatsächlich eine leistungsfähige Politik zu betreiben. Daran werden die Wähler auch dieses Bündnis Sarah Wagenknecht sich messen.
Am 22. September wird in Brandenburg gewählt. Ministerpräsident Woidke hat schon gesagt, wenn die AfD Nummer 1 wird, dann geht er. Im Augenblick sieht es danach aus. Ich wollte Sie fragen, kurz zum Schluss, alle drei Ihre Einschätzung. Was erwarten Sie für die Brandenburg-Wahlen? Bekommt die AfD Rückenwind durch das, was in Thüringen und Sachsen abgestimmt worden ist? Oder wird mehr nachgedacht? Ist es etwas anderes? Und wackelt dann die Bundesregierung?
Ich denke, dass Woidke hier ein sehr riskantes Spiel spielt. Ich bin gespannt, ob es ihm gelingt, auf den letzten Metern den Bonus des Ministerpräsidenten auszuspielen. Das hat bei Kretschmer funktioniert, eben auch in den vergangenen Wahlen häufiger. Aber das wird sehr eng werden. Sollte die Wahl verloren gehen, dann bekommt die SPD sicherlich eine Diskussion über den Kanzlerkandidaten, mit dem man 2025 dann in die Wahlen ziehen wird.
Der Rücken- oder Aufwind für die AfD kommt nicht von den Wahlergebnissen in Thüringen und Sachsen. Er kommt davon her, dass das Migrationsthema inzwischen in der gesamten Gesellschaft und auch in der Politikerschaft als ein zentrales Problem, das es zu lösen gilt, wahrgenommen wird. Und hier gilt dann immer die Rede vom Original und von der Kopie. Es war nun einmal die AfD, die als erste Partei hier realistische Lösungen angemahnt hat. Und wenn sich jetzt andere Parteien dazu bequemen, ja, dann wird das natürlich auf das Konto der AfD einzahlen. Sonst dürften wir in Brandenburg im Grunde das gleiche Ergebnis wie in Thüringen und Sachsen erwarten. Eine gestärkte AfD, ein gestärktes BSW, eine geschrumpfte SPD, geschrumpfte Grüne, geschrumpfte CDU und es wird sich weiterhin die Grundfiguration des deutschen politischen Systems ausprägen, dass einer rechten Bevölkerungsmehrheit linke Parlamentsmehrheiten oder Mitte-Links-Parlamentsmehrheiten gegenüberstehen und dass dieses auf absehbare Zeit die AfD stärkt und die CDU abnutzen wird.
Ja, ich glaube, dass dieses Regierungs Bündnis vor der Möglichkeit eines Bruches steht. Das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten möglicherweise entscheiden. Die Landtagswahl ist da ein Punkt, aber da kommen dann insbesondere eben auch die schwierigen Haushaltsverhandlungen und die Verhandlungen über Sicherheits- und Migrationsmaßnahmen in der Ampelkoalition. Dann werden in den Kreisverbänden, in der Partei, in den Parteien zurzeit die Listen aufgestellt. Das heißt, gerade bei der SPD, auch bei den Grünen, kann sich jeder dann mit Blick auf den Platz auf seiner Landesliste ausrechnen, was die Umfrageergebnisse für seine Chancen oder ihre Chancen bedeuten, in den Bundestag einzuziehen. All das ist eine Gemengelage, die dann zum Bruch dieses Regierungsbündnisses und vorzeitigen Neuwahlen führen kann.
Stefan Dietjen war das, der Leiter des Deutschlandfunk-Hauptstadtbüros hier im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur. Er diskutierte mit Sabine Kropp, der Politikwissenschaftlerin von der Freien Universität Berlin, und Werner Patzelt, ebenfalls Politologe und Forschungsdirektor des Thinktanks MCC in Brüssel.
Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der Deutschlandfunk-App.